Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.
Und allen viel Spass jetzt mit Roger gegen Markus.
Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Biznote, Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Links, rechts oder Mitte? Mit Smart Data and Analytics von Biznote liegen Sie immer richtig. www.biznote.ch.
Roger gegen Markus, an dem Montag drei Inlandthemen für einmal zur Siedlungsinitiative, die mit einer klaren Niederlage geendet hat. Dann die FDP und das Rahmenabkommen. Wie werden die mit dem fertig? Und der Fall Modé. Müsste der Genfer Regierungsrat zurücktreten? Also zur Siedlung, Niederlage für die Grünen. Das Ganze war zu komplex, meiner Meinung nach. Habe ich schon letzte Woche gesagt. Der Name ist schwierig, aber es ist kein Votum gegen die Grünen anlegen. Da bist du sicher anderer Meinung.
Ja, das ist jetzt noch schwer zu sagen. Also ich finde, bei an sich muss ich jetzt ehrlich sagen, ich bin fast überrascht, dass es doch recht deutlich abgelehnt worden ist. Es ist natürlich wahnsinnig interventionistisch gewesen. Das kommt nicht gut an, aber ich weiss nicht, ob du das so kannst sagen, wie du sagst. Also meine offensichtlich 36%, das ist ein sehr, sehr schlechtes Ergebnis für so ein Thema. Sehr viele Leute, ich glaube, sehr viele Leute stört, dass das Land überbaut wird.
Aber es ist einfach zu komplex, ist mir nicht so draus gekommen, was bringt es. Und die einen haben gesagt, es ist noch schlimmer, etc. Eben, der Name war schwierig. Und man muss ja noch sagen, was interessant war in dem Zusammenhang. Bei der ersten Umfrage von der SRG, GFS, sind ja zwei Drittel dafür gewesen, jetzt nur noch ein Drittel. Also total hat sich das gekehrt. Und das zeigt, dass die ersten Umfragen, wenn sich die Leute bei so komplexen Themen noch nicht befasst haben, die sind völlig ohne irgendwelche Aussagekraft.
Absolut. Aber ich glaube auch, ehrlich gesagt, das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen, ich glaube, Umfragen sind sowieso nicht mehr sehr präzise, weil die Leute einfach nicht mehr genau das sagen, was sie wirklich denken. Da bin ich überzeugt.
Aber die zweite Umfrage...
Am Anfang hast du recht, oder? Die Leute haben keine Ahnung und finden zuerst immer einmal, ich sage zuerst einmal ja, das wirkt ein bisschen sympathischer als Nein sagen.
Gut, aber man muss auch noch vielleicht schauen, eine andere Abstimmung, zum Beispiel im Kanton Zürich, ist das Wassergesetz abgelehnt worden, das die Bürgerlichen wollen durchbringen, zum Teil eine Privatisierung da ermöglicht worden. Wir haben eigentlich eine bürgerliche Mehrheit im Kanton Zürich. Ist abgekehrt und die haben da grosse Augen gemacht, die bürgerliche Regierungsräte, wo gestern das Resultat rausgekommen ist. Das heisst, die grüne Welle, von der man ja redet im Zusammenhang jetzt auch mit der Umweltbewegung, die ist nicht gebremst worden. Die ist da. Man muss nur das richtige Vorhaben bringen, die richtige Antwort auf die Missstände, die zum Teil herrschen.
Ja, weiss ich nicht, ob du recht hast. Das ist vielleicht jetzt auch ein Wunschdenken.
Ja, wahrscheinlich auch. Aber ich glaube,
ich beim Wassergesetz habe ich eher das Gefühl, das ist ein bisschen ähnlich, wenn du sagst, die Volksschule sollte man privatisieren. Das ist alles, was der Staat in der Schweiz relativ lang schon macht, 100 Jahre, sagen wir jetzt zum Beispiel das Wasser, das funktioniert ja bei uns relativ gut im Vergleich zu anderen Ländern. Das bringst du nie mehr weg. Also deshalb ist auch immer so die neoliberale Reformbewegung, die du in der Schweiz wenn es ans Eingemachte geht, AHV, SBB, Post, Wasserversorgung, alles das Zeug, das der Staat bei uns halt extrem gut macht im Vergleich zu anderen Ländern, da hast du keine Chance.
Genau.
Also beim Wasserversorgungsgesetz glaube ich wirklich, wenn die SP ein Plakat macht und das hat eine gewisse Glaubwürdigkeit, ja, Wasser privatisieren, dann bist du tot. Das ist wie bei der Volksschule, oder? Wenn ich jetzt anfangen würde, Bildungsgutschein, wo ich etwas sehr Gutes fände, da hast du keine Chance in der Schweiz. Das ist unmöglich, weil die Volksschule ist an sich eine Erfolgsgeschichte, auch wenn es die Linke jetzt die letzten 10, 15 Jahre vollkommen kaputt gemacht hat.
Aber
das bringst du nie mehr weg.
Ja, gut, also so. Beim Wasser ist es jetzt klar gewesen und so. Wir haben das beste Wasser von der Welt. Das Zürichwasser, grossartig. Sogar im Hochsommer kommt da wirklich kaltes, sauberes Wasser aus der Röhre. Und dass man das ändern und zum Teil privatisieren, das geht einem eigentlich nicht in den Kopf hinein, oder?
Nein, da hast du keine Chance.
Also,
ich meine, wenn du Jetzt bin ich jetzt hier in Amerika und wenn du da siehst, wie die Infrastruktur, die öffentliche zum Teil zu Weg ist, dann merkst du, dass solche Zustände kommst du nie an über in der Schweiz. Weil das Zeug, das der Staat bei uns macht seit 150 Jahren, das ist der alte liberale Staat, eine riesen Erfolgsgeschichte, bringst du nie mehr weg. Und ist auch sinnlos. Ich meine, das Wassergesetz hätte ich jetzt so nie gemacht bei den Hundekurs. Ja, das ist halt auch ein bisschen das Thema, das ist halt ein emotionales Thema, die grossen Hunde sehen gefährlich aus. Ich finde es eine unnötige Regulierung, aber Das bringst du nicht weg. Aber noch einmal weg zu der Zersiedlung. Bin ich wirklich auch, also muss ich ehrlich sagen, nach wie vor überrascht. Zeigt aber auch, Entschuldigung, der Stimmbürger ist schon sehr intelligent. Weil es ist einfach klar, wenn du so massiv eingreifst, dann hast du nachher eigentlich noch grössere Probleme als vorher.
Also, wenn wir schon vom Wassergesetz reden, eben, wo wir haben, dann muss man sagen, das ist eben der Staat, den du jetzt so hoch gelobt hast. In Amerika, wenn man den Staat lobt, dann ist es Sozialismus. Das ist der neue Kampfbegriff von Donald. Und jetzt ist ja letzte Woche etwas passiert. Man hat es vielleicht noch nicht so richtig wahrgenommen. Die Linken, Demokraten dort, haben etwas lanciert, was in einem Green New Deal, in Anlehnung an New Deal von Franklin Delano Roosevelt aus den 30er Jahren, wo Amerika aus der Rezession herausgebracht hat, ohne genaue Angaben, was sie genau ändern wollen. Aber sie wollen genau dort hin, wo du eben sagst, die Schweiz ist wunderbar. Nämlich, sie wollen durch, dass der Staat für gute Bedingungen. Und bei uns redet niemand von Sozialismus. Bei uns sagt man, wir sind ein Sozialstaat auf kapitalistischer Basis. Aber wenn man in Amerika nur etwas sagt, dass der Staat irgendwo eingreifen sollte, dann schreibt man schon Sozialismus.
Nein, das ist jetzt vollkommen übertrieben.
Das hast du gehört letzte Woche?
Nein, aber die Demokraten, die du im Auge hast, die reden wirklich von Sozialismus. Das ist einfach nicht wahr.
Aber
die
nicht Sozialismus.
Die tun sich selber als Socialist bezeichnen. Ich meine, Ocasio-Cortez, die junge New Yorker Abgeordnete, die tut sich wirklich als Sozialist bezeichnen. Auch andere, der Bernie Sanders, bezeichnet sich als Sozialist. Das ist
aber auf der Basis vom kapitalistischen System.
Nein, geht viel weiter. Ich meine, wenn du den Leuten praktisch das Auto verbietest wie in dem New Deal, das ist ganz extrem, das wäre auch in der Schweiz absolut chancenlos. Wir haben jetzt über die Wasserversorgung geredet und die Wasserversorgung ist etwas anderes, als wenn du nachher allen Leuten sagst, sie dürfen kein Fleisch mehr essen, sie dürfen kein Auto mehr fahren, fliegen, müssen wir noch schauen, wie das damit geht. Nein, das ist so ein extremes Programm. Das ist also, wäre auch in der Schweiz, nein, das wäre in Italien, es wäre in Rumänien chancenlos. Das
nein, kannst du nicht Markus, bringen. Es geht
und
um ganz...
zeigt, die Demokraten, die verlieren sich völlig. Das ist, ich kann dir sagen, Roger, wenn es so weit bei den Demokraten hat Trump ein leichtes Spiel. Weil die gehen so massiv nach links, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also, das ist eine SP-Schweiz, ist da noch eine relativ liberale, vernünftige Partei dagegen.
Also, aber sie wollen vor allem mal Krankenversorgung für alle Leute haben, was es ja in Amerika nicht gibt. Und das wird schon in Amerika als Sozialismus bezeichnet. Nein, aber das ist noch nicht Medicare for everybody. Und das... ist eben falsch, was du jetzt sagst, an die Ziele, die du da jetzt an die Wand malst, als Schreckgespenst. Das ist gar nicht...
Mal, hast du es mal gelesen, den Judy? Lies den mal.
Ja, ja.
Das ist ganz extrem. Roger, das ist ganz extrem. Du könntest dein Haus gerade schliessen. Du könntest dein Haus schliessen, das geht gar nicht mehr.
Markus, sie wollen unter anderem, dass Elektroauto kommen, statt Benzinautos. Sie wollen nicht das Auto verbieten. Tu doch das nicht so falsch darstellen. Oder ist
sie sagen im Prinzip, wenn du mit Benzinauto noch willst rumfahren, das geht nicht mehr. Oder du kannst auch...
Benzinauto!
Und du musst auch aufpassen, du tust jetzt auch den Schweizer Zuhörer ein völlig falsches Bild darstellen von den Demokraten. Es sind radikale Minderheiten, die zurzeit ein enormes Gewicht haben in dieser Partei, aber die Demokraten selber... Ich meine, sogar Pelosi hat man gemerkt, die distanziert sich von dem Programm. Und du musst auch mal sehen, hey, das Programm ist nicht von den Demokraten, das ist von einer jungen Barfrau, die jetzt zufälligerweise im linksten Distrikt gewählt worden ist und jetzt eine wahnsinnige Aufmerksamkeit hat in den Medien, aber nur in den Medien. Noch einmal, wenn die Demokraten so weiterfahren, haben sie keine Chance gegen den
Trump. Also, du hast es selber gesagt, sie ist ja Aussenseiter in dieser Partei.
Jetzt hast du aber gesagt, von den Demokraten.
Ich habe gesagt, von den linken Demokraten, habe ich es gesagt. Das ist vom Teil von einem Flügel, wo man noch wird noch schauen wird, vor allem, wenn es dann um die Wahl geht vom Präsidentschaftskandidat, ob jemand aus dem könnte ich auch, sieht nicht aus, sondern eher ein bisschen moderat, weil dort sind die Chancen, dass da dein Freund Donald Trump abgewählt wird, grösser. So dumm sind sie dann eigentlich auch nicht.
Ja, Roger, aber das sehen wir dann. Und der Howard Schulz, ich kann das sagen, Howard Schulz, das ist der Gründer von Starbucks, ein Zentrist eigentlich noch, relativ
vernünftig. Alle hassen den.
Der wird aber... durchaus runnen. Also,
gut, dann
wollte
man dann drei Kandidaten haben, hofft, dass sich das aufteilt und dass man so wie im Jahr 2000, als noch der Ralph Nader gekommen ist, ein ehemaliger Held von mir, wo ich muss sagen, wo der Name George W. Bush irgendwie zur Wahl verholfen hat, weil er Stimmen weggenommen von den Demokraten. Auch da sind wir noch ganz, ganz weit weg entfernt. Aber jetzt wollen wir mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Reden wir über das zweite Thema, FDP und Rahmenabkommen. Jawohl, das ist irgendetwas, wo die Partei an dem umknurzt und das ganze Rahmenabkommen, wo jetzt da vor der Tür steht. Ich glaube, Staat und Pfalz mit der FDP, wenn die FDP Nein sagt, sie sagt ja jetzt im Moment, ja, aber dann kann man es von Anfang an vergessen.
Ja, bin nicht so sicher. Also wenn die SP und die SVP noch eins sagen, und das ist zurzeit der Fall, und es tut sich auch immer mehr stärker verhärten, dass die zwei Parteien da ziemlich eng zusammenarbeiten, das hat man gesehen in der Kommission, dass sie die zwei Gutachten bestellt haben, gegen den Widerstand von der FDP und der CVP, finde ich sehr gut. Und der Baudenbacher ist sehr ein guter Mann, mit dem haben wir auch viel zusammen geschafft, der ist ganz gut.
Ja, das ist
hey, schau, so ein Die FDP ist eigentlich irrelevant in dieser Frage, solange die anderen zwei zusammenhaben. Aber was ich ganz extrem finde bei der FDP ist, und das ist schon ein paar Mal mehr passiert, sie lesen immer das Zeug nicht, sie arbeiten nicht, sie werden jedes Mal überrascht. So wie die Economie Suisse, da hast du eine Geschäftsleitung von 2-3 Euro-Turbos, 40-jährigen Euro-Turbos, die mit der Welt nichts zu tun haben. Die gehen die Linie vor, nachher kommt der Vorstand und ist völlig überrascht, wenn er plötzlich in das Rahmenabkommen hineinschaut und sieht, was da alles drin ist. Wo man einfach merkt, hey, das bringen wir nie durch bei einer Volksabstimmung, wenn das so bleibt.
Also, ich weiss nicht.
Die FDP ist jetzt genau gleich passiert. Ich meine, es ist ja peinlich. Sie haben den Außenminister und haben offensichtlich nie richtig reingeschaut, was überhaupt in diesem Abkommen drinsteht. Und jetzt kommen sie wirklich die letzte Fasnacht, die alte Fasnacht, und sagen, das kommt nicht, ja, aber. Also
gut, du bist ja in Boston, darum hast du vielleicht nicht die NZZ gelesen. Die FDP-Ikone, Altbundesrat Kasper Villigen, hat einen grossen Appell, eine ganze Seite, und hat gesagt, das Abkommen ist nicht perfekt, aber es ist besser als jede Alternative. Und wer glaubt, dass der Wohlstand einfach bei uns bleibt, wenn man Nein sagt, der irrt. Und darum tue ich mich, Kasper Villigen, der sich eigentlich aus der ganzen Politik zurückgezogen hat, nicht in die aktuelle Debatte hat wollen eingreifen, sagen, wir müssen das machen. Es sind also nicht nur irgendwelche zwei Leute, die du da abtischst bei der Economie Suisse. Ja, es ist immerhin die freisinnige Ikone Kasper Villigen.
Ja, und die freisinnige Ikone Kasper Villigen hat auch beim EWR genau das gleiche Problem, das gleiche Fehler gemacht wie jetzt wieder. Sie tun relativ schnell, voreilig im Grundsatz zustimmen und merken plötzlich, dass sie in den Details riesen Probleme haben. Der Kasper Villigen hat vor dem EWR eine Rede gehalten, wo du das Gefühl, nicht das Gefühl hast, wo eindeutig war gegen den EWR. Ein paar Wochen später hat er plötzlich gesagt, mal, wir müssen es gleich machen. Der Kasper Villigen, mit dem habe ich vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren ein ganz langes Gespräch gehabt, weil ich einen Artikel geschrieben habe für ihn über ihn im Bundesratslexikon. Da hat er mir ganz bestimmt gesagt, das Rahmenabkommen kommt für ihn nie in Frage. Schau, das ist das Problem, warum die FDP immer wieder als unglaubwürdig erscheint.
In welcher Partei
sie
bist du?
Zu wenig arbeiten. Ja, genau in dieser Partei, deshalb regt es mich so auf. Das ist eine Partei, wo du zu viele Leute hast, die nicht das Zeug lesen, die sich nicht mehr beschäftigen mit dem Zeug.
Aber
und einfach mal sagen, was die Verwaltung vorgibt, tun sie einfach nachbeten und dann kommen sie immer in die gleiche blöde Position rein, dass das Zeug verteidigen müssen, die sie gar nicht glauben.
Aber der Kasper Villigen, der sagt einfach, schaut die Alternativen an und man müsste die Bilateralen weiterführen. Und so wird die Diskussion geführt und dann gibt es dann Protokoll und Sachen, wo man im Detail noch Sachen kann nachverhandeln und präzisieren etc. Aber ich glaube wirklich, dass die FDP da doch eine wichtige Rolle spielt, weil wenn die Mitteparteien, also BDP und CVP vielleicht und FDP anstehen, dann könnte das eben die Leute überzeugen, die sagen, da die unheilige Allianz zwischen SP und SVP, wo du natürlich halt SVP was soll ich sagen, anhängst. Wo ja
jetzt hör doch mal auf, es hat doch nichts mit dem zu tun.
Ja, also
es hat
damit
zu tun, ob wir Verträge, Roger, es hat damit zu tun, ob wir Verträge unterschreiben, die uns fesseln auf eine Art und Weise, wo wir unseren ganzen Gesetzgebungsprozess können vergessen nachher. Heimatsterne, denken mal ans Land und nicht an die blöden Differenzen zwischen den Parteien. Es geht doch nicht um das.
Markus.
Wenn wir nachher einfach jedes Seich, wo die Brüsseler Funktionäre erfinden, in uns unserem Gesetz haben, dann haben wir ein Problem bei unserem Land und dann sind wir bald nicht mehr so gut unterwegs, wie wir das gewesen sind. Es geht um das.
Markus.
Und du sagst, bilaterale Verträge weiterführen. Wenn wir das haben, das Rahmenabkommen, dann müssen wir nie mehr verhandeln mit der EU. Nie mehr. Weil dann können sie einfach immer alles diktieren.
Das stimmt nicht, weil man kann das künden, man kann aussteigen, man hat jederzeit die Möglichkeit und du kannst eine Initiative starten und sagen, das wollen wir nicht nachvollziehen, was die EU macht, die dummen Keiben da in Brüssel. So bezeichnest du das.
Ich habe nicht gesagt dumme Keiben. Es sind Funktionäre in Brüssel, ungewählte Funktionäre, die extrem viele Gesetze machen, die nicht vernünftig sind, wie sie eben nie müssen eine Abstimmung gewinnen. Das ist genau der Grund, warum unser System so erfolgreich war. Du hast ein Wassergesetz gebracht. Es ist bei uns unmöglich, dass ein intelligenter Mensch einfach irgendein Gesetz kann verändern kann, eben das Wassergesetz, und kann sagen, ja, das ist jetzt viel vernünftiger. Es kommt nicht durch. Und das ist der Unterschied zu der EU. Das ist der Punkt.
Markus, es gibt Wahlen, EU-Wahlen. Ist dir das aufgefallen, dass das EU-Parlament...
kein Gewicht.
Ja, das sagst du. Es ist immerhin das EU-Parlament. Ja, aber das EU-Parlament...
Die können nicht einmal die Kommission abwählen. Die können die Kommission nicht abwählen. Fertig.
Aber die können natürlich bestimmen, was für Beamte sind und so weiter und so fort. Du kannst doch nicht sagen, das EU-Parlament hat überhaupt keine Rechtskraft und keine Möglichkeiten.
Praktisch keine.
Ja,
es ist doch so, Roger, es ist so, lass mal, bitte. Ja. Es ist nicht wahr, es ist kein normales Parlament. Es ist nicht zu vergleichen mit dem Bundestag oder mit dem französischen Parlament. Wirklich nicht.
Logisch, weil die EU ist auch kein Staat. Es ist ja logisch, dass es ein bisschen anders muss gestaltet sein.
Es ist vor allem keine Demokratie.
Okay, es ist eine Vereinigung von Demokratien, leider mit ein paar autoritären Ländern mittlerweile, wo du ja eher ein bisschen positiver gegenüberstehst.
Rumänien finde ich positiv. Habe ich eher etwas Positives gesagt zu Bulgarien?
Orban?
Habe ich noch nie etwas Positives gesagt.
Habe
ich noch nie geäussert, weil ich komme nicht raus. Bei Ungarn kann ich zu wenig sagen.
Ist gut,
ich bin Spezialist für Österreich-Ungarn, nicht für Ungarn.
Okay, dann musst du dich ein bisschen aufdatieren, würde ich sagen. Okay, machen wir kurz Pause und reden weiter, dann zum Fall Modé.
Beschleunigen Sie Ihr internationales Verkaufsteam. Geben Sie Gas mit der Sales Intelligence Plattform D&B Hoovers. Jetzt neu in der Schweiz. Gratis testen unter www.biznode.ch.
Also der Fall Modé beschäftigt die Schweiz, ist immer noch nicht ausgestanden. Man weiss, er hat eine Abu Dhabi-Reise sich zahlen lassen, hat zuerst gesagt, eine private Reise, dann hat sich herausgestellt, es ist alles gezahlt worden. Er hat dort dann auch die Würdenträger, inklusive der Kronprinz, getroffen. Immer mehr Lügen sind vorgekommen. Und er ist noch nicht zurückgetreten. Man hat ihm zwar die meisten Funktionen in der Genfer Regierung weggenommen, aber er ist immer noch dort. Und Petra Gössi hat gesagt, er muss sofort zurücktreten, weil natürlich für die FDP, wir reden schon wieder über die Partei, für die ist das im Wahljahr natürlich der Gau, dass der Fall Modé immer weitergeht. Und die Frage ist, er war ja der Überflieger von der Schweizer Politik. Er ist ja fast Bundesrat geworden. Wir haben ihn bewundert, dass ich auch gefunden habe, das ist endlich mal eine Lichtgestalt. Und dass das gerade dann passiert, hat das irgendeinen Zusammenhang? Ich glaube schon, oder?
Ja gut, das ist ja vielleicht ein bisschen ähnlich wie der Macron, oder? Der Macron hat auch unglaublich Vorschusslorbeeren genossen und das ist halt immer gefährlich, wenn du die Leute zu wenig genau prüfst. Ich habe den Modé jetzt weniger gut gefunden, aber er ist natürlich von Anfang an klar, er ist halt immer, gut, das ist jetzt ein bisschen primitiv, gell? Ich habe einfach gespürt, dass der eugophil ist und er ist wahnsinnig unterstützt worden vom Guspin und das ist auch nicht ein so gutes Zeichen.
Aber das geht ja nicht um die Moral, die er jetzt sagt, das ist nicht die moralische Frage.
Ja, da hast du völlig recht. Nein, da hast du völlig recht. Da hat man ja nicht können wissen. Aber ich glaube, es hat auch ein bisschen mit Genf zu tun. In Genf ist einfach, ja, die haben wahnsinnig viele korrupte Leute, die dort wohnen, Scheichs, weiss nicht wer, und die ganzen internationalen Organisationen sind auch reine Veranstaltungen von Korruption. Da werden nachher auch Politiker halt ein bisschen so. Also ich glaube, es hat viel mit Genf
zu tun. Er hat ja gesagt, ich habe mich unverletzlich gefühlt. Er hat das selber gesagt. Er hat also grösse Fantasie gehabt, das Gefühl gehabt, wenn ich mal eine Krise habe, ich werde alles bewältigen, weil ich so viel gescheiter und besser bin und besser organisiert bin. Man hat dem Hybris. Und das ist jetzt ein Fall, der in der Schweiz fast ohne Beispiel ist, weil wenn der jetzt Bundesrat geworden wäre, hätten wir dann eine Staatskrise im Moment.
Ja, das wäre, also ich würde das ein ähnlich wie der Elisabeth Kopp, würde ich sagen.
Aber nein, aber er weigert sich ja zurückzutreten. Sie ist ja dann freiwillig zurückgetreten. Aber er sagt, je mehr man mich zwingt in eine Richtung, desto mehr mache ich das Gegenteil. Er hat mehr Standfestigkeit als es Elisabeth Coppier hatte.
Ja gut, aber in den nächsten Wahlen wird er so brutal abgewählt. Ich meine, er wartet ja nur noch wegen der Pension.
Er sagt nein.
Er muss bis im Juni, natürlich, aber er muss schauen. Im Juni, wenn der Juni vorbei ist, dann ist er plötzlich flexibel. Ich kann das sagen. Da bin ich total überzeugt.
Er kommt dann
ab. Der kommt ja keinen Job mehr über. Ich meine, das ist ja Wahnsinn. Was der jetzt macht, ich meine, der tut ja jedem Arbeitgeber, außer vielleicht, wenn er irgendwie in einem Golfstaat könnte arbeiten. Aber ich meine, ich weiß nicht, was der noch mit seinem Leben machen will.
Gut, die Frage werde ich ihm stellen, weil ich habe heute Abend ein Exklusiv-Interview mit ihm. Genau über das werde ich mit ihm reden. Unter anderem, was ist seine Motivation gewesen? Unter anderem auch, ob er dann auf seine Pension verzichten wird, wenn er sie überkommt. Also ich bin also sehr gespannt, wie er es auch reagieren wird. Aber eigentlich bedauere ich, dass wir mal einen Politiker hatten, der über dem Mittelmaß ist. Und dann passiert das. Aber vielleicht ist ein Zusammenhang, dass die, die im Mittelmaß sind, einfach nicht abheben und wenn sie mal einen Fehler machen, dann leichter und schneller eingestehen, als einer, der das Gefühl hat, ich bin all den anderen überlegen.
Das ist das eine. Und das andere ist aber auch, dass das Publikum vielleicht auch, wie soll ich sagen, anders reagiert. Also bei Markus Kegi, wo so einen durchschnittlichen
Politiker... Du lachst. Wieso lachst
halt,
du?
Halt
einfach, ich finde das despektierlich.
Ich finde das sehr gut. Ich finde, das ist ja der durchschnittliche Schweizer Politiker. Das sind Leute, die nicht wahnsinnig gut reden können. Das sind nicht Leute, die ganze Seele fühlen. Das sind nicht Leute, die mir begeistert sagen, oh, das ist die junge, neue Generation.
Weiss Gott kommt, nicht.
Sondern es sind einfach... Aber das ist wahrscheinlich die auch ein Grund, warum die Schweiz so gut ist in der EU, wo nämlich immer wieder so junge Politiker, wie Herr Macron. Schau mal, den Macron finde ich, also ehrlich, das ist noch viel extremer, weil der Modé ist in dem Sinn nicht so wichtig für unser Land, wie jetzt der Macron.
Aber der Macron, dem kann man nicht
irgendwie... Der selber zerlegt, das ist ja nicht normal. Und also da merkst du richtig, den hätte man einfach wollen, unbedingt als gut anschauen, weil man hat überbraucht gegen die Le Pen. Es ist ein Plastikpolitiker, den hat man aus dem Reagenzglas hat man den erfunden. Und jetzt, wie kommt es raus? Es ist eine Katastrophe.
Finde ich überhaupt nicht. Ich glaube, der Macron hat natürlich nach dem Bürgerpräsident Hollande, wo der Franzosen nicht passt, weil sie eigentlich eine monarchistische Nation sind, hat ein bisschen zu viel auf Grandeur gemacht und Jupiter und so. Aber ich glaube, dass seine Politik wird langfristig erfolgreich wird. Es ist einfach schwierig, Reformen anzubringen in einem Land von Frankreich, wo die Gewerkschaften so stark sind. Das ist einfach schwierig. Und ich wünsche dem viel Glück. Und vor allem der Vergleich mit dem Modé finde ich also völlig inakzeptabel. Der Macron hat nicht gelogen und hat sich nicht irgendwie bestechen lassen.
Ja,
und so weiter und so fort.
Überflüger. Ja, du er ist auch einer, der wahnsinnig gut sich kann präsentieren kann.
Das ist doch kein Grund.
Wo schön jung aussieht. Ja, aber jetzt haben wir doch ganz viele solche Beispiele. Ist ja dein Ansatz auch von Anfang an. Du musst jetzt nicht plötzlich von dem abspringen.
Nein.
Es ist doch einfach so, Politiker, die gut aussehen und gut können reden, Vorsicht. Vorsicht! Ist einfach so.
Die Devise von Markus Somm, der immer es gefunden hat, der Donald Trump macht es richtig, weil er genau das Gegenteil ist von dem.
Ja, der sieht nicht gut aus und kann nicht gut reden und macht es gut. Siehst, okay. Nein, look, ich sage, das ist einfach
Bullshit,
besser.
Bullshit. Das ist ein Blender vom feinsten Wissen.
Deshalb werde ich auch nie Bundesrat. Sieht nicht gut aus und kann nicht gut reden.
Jetzt ist alles klar. Deine ganze Argumentation da. Also gut, Markus, schönen Tag im Posten wünsche ich dir. Also am 5:45 Schweizer Fernsehen, Pierre Modé in einem Exklusivinterview, wo das erste Mal in einem grossen Interview ansteht. Und dann schauen, was er dort sagt. Diese Sendung gibt es wieder heute in einer Woche. Ich würde mich freuen, wenn es dann euch allen gut geht. Und auch dir und deiner Familie in Posten. Und jetzt geht es weiter im Programm von Radio 1.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.